Diese Folge startet bei minus 15 Grad.
It is so stormy outside. 15 meters per second and then we're gonna get more snow. That's exciting. Let's make a coffee.
Das ist Cecilia Blomdahl und die lebt auf einer Insel mitten im arktischen Meer.
Das klingt erstmal ganz schön gemütlich. So draußen tobt der Schneesturm und drin macht man sich so einen schönen, netten Kaffee.
Ja, finde ich auch. Ich folge Cecilia schon länger. Ist so ein bisschen meine Komfortzone im Netz gerade jetzt im Winter. Sie ist quasi eine Arktis-Influencerin. Und sie liebt die Polarnacht. Da wird es in den Wintermonaten ja einfach gar nicht hell. Sie macht sich's aber schön mit ihrem Mann und dem Hund und dem Kamin und Büchern und so.
Tja, und ich komme jetzt hier mit den harten, eiskalten News. Es gibt eine neue Forschungsarbeit, die sagt, die Arktis könnte schon in ein paar Jahren womöglich tageweise eisfrei sein.
Wir gucken uns in dieser Folge an, ob es bald vorbei ist mit Cecilias Arktis-Idylle.
Und wir sprechen darüber, wie es überhaupt mit der Arktis weitergehen wird und was wir davon hier eigentlich in Deutschland merken.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Ich bin Sophie Stiegler.
Und ich bin Aglaya Dane. Wir sind aus dem Wissensnachrichtenteam bei Deutschlandfunk Nova und gucken hier im Podcast jede Woche, was es Neues gibt in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
Ja, und diese Woche gucken wir auf die Arktis. Und ehrlich gesagt, glaube ich, mein Bild von der Arktis ist so das komplette Klischee. Also so weiße, weite Welt und ab und zu schwimmt dann mal so ein Eisbär auf so einer Eisscholle vorbei.
Ja, ich denke mehr an Rentiere. Das hat aber, muss ich auch sagen, mit Cecilia zu tun.
Good morning from a snowy Svalbard. This morning I opened the door to a reindeer eating breakfast right below our cabin, which is actually a daily occurrence because we have a ton of reindeer in our cabin area at the moment. They are everywhere. And oh, look, Svalbard traffic. Of course, more reindeer. Okay, I'll see you later. Love you. Bye.
Diese Musik dazu. Okay, also ein Rentier hat bei ihr vorm Häuschen gefrühstückt.
Ja, genau. Und das kommt wohl auch häufiger vor. Cecilia erzählt auf ihrem Profil, wie es ist, das Leben eben in Longyearbyen. Das ist ein norwegischer Ort auf der Insel Svalbard. Die gehört zur Inselgruppe Spitzbergen. Das ist so auf halbem Weg zwischen Norwegen und Nordpol. Und Cecilia zeigt da, wie sie zum Beispiel ihre Bettwäsche über ihrem Terrassengeländer lüftet, auch wenn es super, super kalt ist. Aber die Bettwäsche riecht dann so schön crispy nach Arktis, sagt sie. Sie zeigt, wie in Geschäften Sicherheitshinweise hängen, wie man sich zu verhalten hat, wenn man auf einen Eisbären trifft. Sie geht aber auch ins Kino oder mal essen oder lässt sich die Nägel machen. Also in Longyearbyen, da kann man auch so ganz klassisches Stadtleben haben.
Okay, also es gibt deutlich mehr als nur den Eisbären auf der Eisscholle.
Ja, den gibt's schon auch noch. Aber um im Bild zu bleiben, diese Eisscholle, die fängt langsam an zu schmelzen.
Dazu gab es jetzt in den letzten Tagen zwei Berichte, die ja so ein bisschen Alarm schlagen.
Ja, da war zum einen die Studie, die wir eben schon erwähnt haben, dass die Arktis schon in wenigen Jahren das erste Mal eisfrei sein könnte.
Und dann gab es noch den Bericht der NOAA, also der US-Behörde für Ozeane und Atmosphäre. Und der sagt, dass sich die Arktis schon jetzt sehr stark verändert. Und Aglaya, du hast dir beide Berichte genauer angeschaut. Was ist so das Wichtigste da drin?
Na, zum einen, dass die Erderwärmung die Arktis wirklich schon sehr stark trifft. Das ist die Kernbotschaft in dem Bericht der NOAA. Eine der Autorinnen, die US-Klimaforscherin Twyla Moon, hat gesagt, dass sich die Arktis in den letzten Jahrzehnten wirklich krass verändert hat.
The Arctic looks now vastly different than it did, even just a couple of decades ago.
Und das liegt unter anderem daran, dass es, was die Temperaturen in der Arktis angeht, seit Jahren immer neue Rekordwerte gibt.
The last 9 years are the 9 warmest years on record. We now see snow melting 1 to 2 weeks earlier in the spring across the Arctic.
Im Frühling beginnt der Schnee schon deutlich früher zu schmelzen. Und nehmen wir mal den Ort Longyearbyen, wo Cecilia wohnt. Da sind die Temperaturen in den vergangenen gut 120 Jahren um mehr als 3,5 Grad gestiegen. Also deutlich mehr als in anderen Gegenden der Welt.
Das ist eine ganze Menge. Und da schmilzt ja dann nicht nur das Meereis. Also rund um den Nordpol gibt es ja gar kein Land, sondern da ist einfach nur Ozean. Aber außenrum kommen dann sozusagen die Landgebiete in die Arktis rein. Und da passiert ja dann auch was.
Genau, also da geht es dann um Teile von Nordamerika, also Alaska zum Beispiel, oder auch Teile Russlands, Sibirien. Dann gehört auch Grönland dazu und der Norden von Skandinavien. Und da gibt es dann Wälder, da gibt es aber vor allem Tundra, also eine Steppenlandschaft. In dem NOAA-Bericht steht, die arktische Tundra, die war jahrtausende lang ein CO2-Speicher, also ganz wichtig fürs Klima auch. Und das ändert sich gerade. Die Tundra wird zur CO2-Quelle.
Was sehr genau wie beim Amazonas-Regenwald oder jetzt auch inzwischen bei Wäldern in Deutschland. Die geben mehr CO2 ab, als sie aufnehmen und speichern.
Genau, dieser Prozess beginnt jetzt auch dort in der Tundra. Das liegt vor allem daran, dass es wegen der steigenden Temperaturen und weil es häufiger Dürrezeiten gibt, auch häufiger brennt.
Dann gibt es ja noch die Böden, die eigentlich dauerhaft gefroren sind, also die Permafrostböden. Die speichern viel Kohlenstoff und Methan und wenn sie auftauen, werden eine Menge Treibhausgase frei.
Ja, der menschengemachte Klimawandel führt also dazu, dass sich die Arktis verändert und beschleunigt dadurch den Klimawandel auch nochmal. Und das wirkt sich auf viele Ökosysteme aus, also auf Tiere, auf Pflanzen und auch auf das Leben der Menschen.
Ja, an die denkt man jetzt nicht unbedingt sofort. Also so
ja,
die Leute haben
schon
die Eisbären im Kopf, ne? Aber die Menschen.
Ja, ich denke an Cecilia natürlich in ihrer Hütte da.
Okay.
Ja.
Redet denn Cecilia in ihren Videos da auch mal drüber, dass sich die Arktis um sie rum verändert?
In den Reels, die ich gesehen habe, nicht. Da ist eher heile Welt, so mit Polarlichtern und wie schön die sind und Ausflüge machen. Genau, die Musik da drunter, dann gibt es Ausflüge auf Schneemobilen und Spaziergänge mit dem Hund und so. Die Folgen des Klimawandels, muss man sagen, treffen natürlich auch eher Leute, die zum Beispiel nomadisch leben, die abhängig davon sind, zu fischen und zu jagen. Die merken schon, wenn sich die Umweltbedingungen ändern, ne? Und zum Teil arbeiten Forschende mit Inuit-Gemeinschaften zusammen, zum Beispiel in Kanada, weil die Beobachtungen und wertvolles Wissen beisteuern können dazu, wie sich die Arktis verändert.
Ja, was berichten Sie denn, wie sich die Arktis verändert für Sie?
Ja, die merken in ihrem Alltag, dass sie zum Beispiel weniger Fische fangen oder länger brauchen, um einer Rentierherde zu begegnen. Und das passiert, weil die Tiere sich nicht so schnell anpassen können an die Bedingungen, die sich verändern. Die finden dann zum Beispiel weniger Futter. Die Zahl der wandernden Rentiere in der Tundra ist, das steht so in dem NOAA-Bericht, in den letzten 20 bis 30 Jahren um ungefähr 2/3 zurückgegangen. Und im Meer, da gibt es zum Beispiel immer weniger arktischen Kabeljau. Das ist ein wichtiges Nahrungsmittel, unter anderem für Seehunde. Und bei den Eisbären warnen Tierschutzorganisationen, dass die Populationen in einigen Gegenden stark zurückgehen.
Ja, und wenn man jetzt der zweiten Studie glaubt, also die, wo es um die eisfreie Arktis geht, dann verändert sich der Lebensraum ja quasi für die Tiere noch schneller, als man bisher gedacht hat.
Ja, diese Studie ist im Fachmagazin Nature Communications erschienen. Die kommt von zwei Forscherinnen. Die eine arbeitet in Schweden an der Uni Göteborg, die andere in den USA in Boulder, Colorado. Und beide beschäftigen sich schon länger damit, wann die Arktis eisfrei sein könnte.
Ja, sie sagen, dass es 2027 schon soweit sein könnte. Das finde ich schon echt krass. Mhm. Aber heißt denn da eisfrei jetzt, dass da wirklich gar kein Meereis mehr am Nordpol ist? Also sprich, da ist wirklich nur noch blaues Wasser übrig?
Nee, ganz so ist es nicht. Die offizielle Definition von eisfrei bedeutet, dass ein bestimmter Schwellenwert unterschritten wird. Nämlich, dass die Meereisfläche am Nordpol weniger als 1 Million Quadratkilometer groß ist.
Aha, okay. Wie viel ist das denn?
Das kann man sich vorstellen, so 2x Frankreich. Also so viel Meereis würde zurückbleiben.
Das klingt jetzt schon nach viel, oder?
Ja, also jetzt gerade ist die Meereisfläche am Nordpol ungefähr 10-mal so groß und sie kann auch 15-mal so groß sein. Hm. Dieser Schwellenwert, der ist mal festgelegt worden, weil dann wirklich nur noch der ganz harte Kern übrig ist. Also sprich die ganz dicken Eisflächen. Ein Großteil der Arktis hätte sich aber, ja, man kann so sagen, verflüssigt.
Okay, ist das denn realistisch, dieses Jahr 2027? Also das wären ja quasi nur noch 2 Jahre.
Realistisch schon, aber es muss nicht unbedingt so kommen. Also die Forscherinnen haben mehr als 360 Szenarien durchgespielt und in 9 Szenarien war die Arktis schon in 3 bis 6 Jahren mal eisfrei. Aber ich will auch nochmal betonen, es geht da nicht um dauerhaft eisfrei, sondern ein paar Tage im Sommer. Und im Sommer geht das Eis auch jetzt schon immer stark zurück.
Was müsste denn passieren, damit es ganz verschwindet, beziehungsweise bis auf diesen kleinen Kern, der da noch übrig ist?
Grundsätzlich, dass das Eis verschwindet, hat mit der Erderwärmung zu tun und dem menschengemachten Klimawandel. Aber wann genau die Arktis mal eisfrei ist, das hängt vom Wetter ab. Also es müsste über längere Zeit sehr warm sein und auch besonders stürmisch, denn auch durch Sturm schmilzt das Eis in der Arktis schneller. Die Treibhausgase, die wir jetzt oder in den nächsten Jahren produzieren, die haben da dann nicht mehr viel Einfluss.
Das heißt aber auch, also in mehr als 350 von den Szenarien, die Forscherinnen da durchgespielt haben, da gab es eben dann doch noch mehr als diese 1 Million Quadratkilometer.
Ja, zumindest bis 2030. Also bei den anderen Szenarien wird die Arktis auch irgendwann mal eisfrei sein, aber das wird dann halt in den Jahren danach passieren.
Ja, aber es ist sicher, dass sie mal eisfrei sein wird.
Ja, die Forschung geht davon aus, bis spätestens 2050 wird das passieren. Und da muss man halt sehen, wie lange hält das an. Also die Arktis eisfrei, das klingt erstmal dramatisch, aber da kann es eben um ein paar Tage gehen oder auch um ein paar Monate. Also um zum Beispiel den ganzen Sommer.
Für mich ist jetzt auch die Frage, so eine eisfreie Arktis, ist das wirklich nur schlecht?
Ja, mit dieser Frage hast du dich ja genauer beschäftigt, Sophie. Denn einige Länder sind ja wirklich sehr daran interessiert, dass weniger Eis in der Arktis rumschwimmt. Mir fällt da zum Beispiel Russland ein.
Ja, oder auch die USA oder Kanada. Im Prinzip alle Arctic Five, also auch Norwegen und Dänemark bereiten sich darauf vor, was denn dann alles vielleicht möglich sein wird, wenn jetzt dann die Arktis noch wärmer wird.
Zum Beispiel wegen Öl. Da ist ja mal wieder die Rede davon, dass in der Arktis in neuen Ölfeldern gebohrt werden soll.
Ja, es werden große Vorkommen vermutet in der Arktis. Übrigens nicht nur Öl, sondern auch Erdgas, Metalle, seltene Erden, Diamanten, Gold, Uran.
Okay. Also you name it. Dollarzeichen in den Augen.
Yes. Und andere eben auch. Ja, an das alles kommt man im Meeresboden natürlich viel besser oder überhaupt ran, wenn eben da nicht eine super dicke Eisschicht drüber ist. Es ist natürlich immer noch eine Herausforderung, da zu bohren, mit den Temperaturen, die es da trotzdem noch gibt, mit Stürmen und den Meerestiefen. Aber die USA haben erst letztes Jahr eine neue Fördererlaubnis für Alaska erteilt und das wird jetzt unter dem neuen Präsidenten Trump noch mehr werden.
Und wenn man dann das ganze Öl verbrennt, was man da rausgeholt hat, dann haben wir noch eine stärkere Erderwärmung und das Eis in der Arktis schmilzt noch schneller.
Genau. Und wo Öl gefördert und auch abtransportiert wird, kommt dann noch ein Problem dazu, nämlich mögliche Ölkatastrophen. Das ist in der Arktis noch ein größeres Problem, weil das Öl unter das Eis laufen kann und dann sieht man es erstmal gar nicht mehr. Es verbreitet sich aber weiter und man hat wirklich nur ganz wenig Möglichkeiten, auch so einen Ölteppich da zu bekämpfen. Und das Risiko gibt es dann natürlich bei Öltankern, die das Öl abtransportieren, aber auch bei anderen Schiffen, die da in Zukunft einfach so lang fahren mit anderen Dingen und dann aber trotzdem ja bei einem Unfall Öl verlieren könnten.
Apropos Schiffe, ich kann mir vorstellen, dass generell auch einfach viel mehr Schiffe dort unterwegs sein werden.
Ja, also für Handelsschiffe ist der Weg durch die Arktis eine super Abkürzung. Die können zum Beispiel, wenn man jetzt von Shanghai nach Hamburg will, können die rund 6000 Kilometer abkürzen. Und die Passagen vor der russischen oder vor der kanadischen Küste durch die Arktis werden jetzt schon genutzt, aber sie sind eben nur wirklich ganz kurz im Jahr befahrbar.
Das heißt, da wird ganz schön Betrieb sein auf diesen Routen, wenn die dann länger eisfrei sind. Und wir sehen das ja in anderen Meeresgebieten, was es bedeutet, wenn mehr Schiffe unterwegs sind. Das bedeutet auch mehr Lärm, der stört die Unterwasserwelt. Und insgesamt gibt es dann weniger Gebiete, wo die Natur einfach mal ungestört ist.
Aber für den Welthandel wäre es gut. Und
das Dollarzeichen.
Und das muss man vielleicht auch sehen. Einige Menschen, die da leben, sehen auch Vorteile.
Welche zum Beispiel?
Also zum Beispiel, dass sie mehr Landwirtschaft betreiben können. In Grönland werden jetzt schon Kartoffeln angebaut und Kohl, unter Folie sogar auch Erdbeeren.
Erdbeeren aus Grönland?
Ja,
hab ich noch nie gesehen.
Im Supermarkt gesehen. Nee. Ja, ich glaube, die werden dann nicht exportiert. Und das würden natürlich einige Menschen gerne ausweiten. In Alaska kann man momentan auf 1% der Fläche was anbauen. Und wenn es wärmer wird, wäre das natürlich schön, wenn die nicht so viel Lebensmittel mehr importieren müssten. Eine Forscherin von der Uni Alaska hat ausgerechnet, dass so ums Jahr 2100 rum sogar Mais mitten in Alaska wachsen könnte.
Das heißt, wenn wir Bilder von der Arktis sehen und sagen, oh ey, schön diese Eisberge, die Robben, die Eisbären, das muss man doch alles erhalten. Ja, andere Menschen sagen vielleicht, ja, wir leben hier, das ist schön anzusehen, aber das Eis, das kann ich nicht essen und mein Haus kann ich davon auch nicht abbezahlen.
Ja. Also wir haben natürlich eine andere Perspektive drauf. Wir können bei uns schon fast überall Mais und Weizen anbauen. In Deutschland, da gibt es an vielen Orten eher die Sorge, dass die Ernten schlechter werden könnten durch die Erderwärmung. In nördlicheren Gegenden gibt es eben einige, die eher darauf hoffen, dass die Erde sich mehr erwärmt.
Was ich mich noch frage, und das ist natürlich auch unsere Perspektive hier, was würden wir denn davon merken, wenn die Arktis immer weniger Eis hat, also hier in Deutschland? Ich habe im Kopf, dass die Arktis super wichtig ist für das Wetter quasi auf der gesamten Nordhalbkugel.
Und das stimmt auch. Also wie genau das Wetter bei uns jetzt beeinflusst wird, das ist aber tatsächlich dann im Detail ganz schön kompliziert. Deswegen habe ich mir Hilfe geholt bei Dörte Handorf. Sie ist Atmosphärenphysikerin beim Alfred-Wegener-Institut. Das macht Polar- und Meeresforschung und sie beschäftigt sich eben mit genau solchen Fragen. Also wie Eismassen in der Arktis Luftströmungen der Erde beeinflussen.
Die Arktis erwärmt sich halt stärker als der Rest der Welt. Das heißt, der Nord-Süd-Temperaturunterschied wird dadurch kleiner. Also wir haben ja, dass die mittleren Breiten sind wärmer als die hohen Breiten oder die Arktis. Und wenn sich die Arktis aber stärker erwärmt als die mittleren Breiten, dann wird dieser Temperaturunterschied geringer. Und dann erwarten wir rein aus physikalischen Gründen, dass sich dann der Polar-Jetstream abschwächt.
Ja, der Jetstream, der steuert unser Wetter mit und wenn der schwächer ist, dann kann das dazu führen, sagt sie, dass Hochdruckgebiete zum Beispiel länger an einem Ort bleiben bei uns.
Und das sehen wir ja auch schon zum Teil, ne? Im Sommer, dass es so ganz stabile Hochdruckgebiete gibt und es ist sehr lange sonnig und trocken und das
die wollen
ändert
gar nicht mehr weg.
Nicht, ja.
Ja, genau. Und auch für den Winter zeigen Modelle, dass es bei uns sehr starke Kältewellen geben kann, wo dann richtig kalte Polarluft zu uns zieht, wenn es eben in bestimmten arktischen Regionen weniger Eis gibt.
Also im Sommer haben wir mehr Hitze, im Winter wird es kälter. Und das würde dann noch extremer werden, wenn das Eis in der Arktis noch weniger wird.
Nicht unbedingt, sagt Dörte Handorf.
Man ist sich nicht sicher, ob diese Effekte global gesehen für die zukünftige Klimaentwicklung eine besonders große Rolle spielen im Vergleich zu anderen Effekten des Klimawandels, zum Beispiel zu den insgesamt erhöhten Meeresoberflächentemperaturen.
Also man weiß, dass diese Effekte jetzt gerade eine Rolle spielen, aber es ist halt schwierig vorherzusagen, wie das jetzt in Zukunft sein wird, wenn sich durch die Erderwärmung noch ganz viele andere Dinge weltweit verändern.
Okay, das ist das Wetter, aber das ist ja nicht alles. Also es gibt ja noch andere Auswirkungen, wenn das Meereis wegschmilzt. Zum Beispiel könnte man ja auch an das Wasser denken, das dann entsteht. Also das muss ja dann irgendwo hin, das dann geschmolzen ist. Das könnte dann ja bei uns landen in Hamburg und ja zu Überflutungen führen.
Du meinst, wenn der Meeresspiegel steigt sozusagen?
Genau.
Ja, könnte man meinen, aber den Meeresspiegel würde das nicht groß beeinflussen, weil hier geht es ja um Meereis, also Eis, das schon im Wasser schwimmt und das verdrängt in gefrorenem Zustand genauso viel Wasser, wie wenn es geschmolzen ist. Also das verändert eigentlich nichts, wenn das schmilzt. Das ist anders, wenn man jetzt einen Gletscher hat, zum Beispiel an Land, der dann wegschmilzt und dann dieses ganze Wasser eben zusätzlich ins Meer läuft.
Ja, das ist nochmal ein wichtiger Unterschied. Ich glaube, das ist einem immer gar nicht so klar, ne? Dass es da die Gletscher gibt und dann einfach das Meereis.
Es gibt aber ein paar andere Effekte in der Arktis, die sozusagen auf die ganze Erde wirken und die Erderwärmung auch insgesamt noch beschleunigen können. Also wenn die Fläche rund um den Nordpol nicht mehr so weiß ist von Schnee und Eis, sondern da plötzlich viel dunkles Wasser ist, kann das mehr Wärme aufnehmen. Dann gibt es noch die Permafrostböden, da haben wir schon kurz drüber gesprochen. Die würden schneller auftauen und könnten dann eben die Erderwärmung auch beschleunigen. Insgesamt wäre der Effekt aber wahrscheinlich nicht so riesig. Also man muss sagen, für die Erderwärmung ist immer noch der wichtigste Treiber das zusätzliche CO2 in der Atmosphäre.
Gibt es eine Möglichkeit, die Arktis zu retten? Also ist ja schon auch eine schöne Welt, wie wir bei Cecilia gehört haben.
Ja, ist eine große Frage. Also ich würde sagen, so wie sie jetzt ist, nicht. Aber die Atmosphärenphysikerin Dörte Handorf, die hat da zumindest so eine kleine gute Nachricht.
Das Meereis stellt an sich keinen Kipppunkt dar. Kipppunkt im Sinne, dass wenn es einmal weg ist, dass es irreversibel ist. Und auch Modellsimulationen zeigen, wenn wir dann das CO2 wieder runterfahren, dass das Meereis dann wiederkommt. Natürlich dauert das ein bisschen, aber dann bildet sich das Meereis wieder.
Also ich fasse mal zusammen. Das Meereis wird wegschmelzen an einigen Tagen bis auf einen kleinen Rest und das vielleicht schon in wenigen Jahren. Und es gibt Leute, die freuen sich darüber. Bei uns könnten die Auswirkungen auf das Wetter eher negativ werden. Also lange Hitzewellen im Sommer und fiese Kältewellen im Winter. Aber so ganz genau weiß man nicht, was passieren wird.
Da war noch was anderes diese Woche. Die Bundesregierung hat einen Plan gemacht, wie wir uns in Deutschland besser auf die Folgen des Klimawandels vorbereiten können.
Damit wird die Klimaanpassung in Deutschland auf neue Füße gestellt. Gemeinsam mit dem Klimaanpassungsgesetz, was im Sommer diesen Jahres in Kraft getreten ist, kommen wir hier einen Meilenstein voran.
Ja, Steffi Lemke, unsere Umweltministerin, die klingt stolz.
Mhm. Ist ja auch ein sehr umfangreiches Paket, was das Kabinett da vorgestellt hat. Der Hintergrund ist, dass Extremwetter uns in Zukunft öfter treffen wird und Deutschland soll eben da besser darauf vorbereitet sein.
Und dafür haben die Minister und Ministerinnen 180 Maßnahmen formuliert, wie das gehen soll. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Menschen in Deutschland besser gewarnt werden sollen, wenn Gefahr droht. Bei der Katastrophe im Ahrtal, da hat das ja nicht gut funktioniert. Und der Plan ist jetzt, dass zum Beispiel mehr Menschen die Nina-Warn-App installieren sollen.
Ja, ich habe die tatsächlich ganz schnell installiert, als ich das gelesen habe.
Sehr gut,
ich hatte sie noch
eine
nicht.
Brave Bürgerin.
Ja. Ja, dazu kommt noch, dass gegen Hitze Städte mehr Grünflächen anlegen sollen. Es soll geprüft werden, ob Brücken hoch genug sind, dass auch mehr Wasser bei Starkregen unten durchfließen kann. Und es geht auch darum, sicherzustellen, dass genügend Trinkwasser für alle da ist.
Das klingt erstmal gut, wenn man dann die Brücke überprüft hat und feststellt, sie müsste eigentlich höher sein, dann muss man sie einfach neu bauen, ne?
Mhm.
Und mehr Grünflächen finde ich auch super, aber es muss ja auch irgendjemand machen und da muss auch Platz für da sein. Also ist es konkret durchgedacht?
Ja, also momentan ist die Strategie noch eher so ein bisschen nach dem Motto, das und das wäre gut zu tun. Das sollte man mal machen. Da steht aber nicht drin, wie viel das kosten würde und wer das dann wie genau umsetzt. Also sowas wie, ja, jemand müsste mal den Müll rausbringen.
Funktioniert immer super.
Mhm. Das ist auch ein Kritikpunkt der Städte und Gemeinden, die das dann ja am Ende größtenteils umsetzen müssten. Und dazu sagt der Hauptgeschäftsführer des Städtetags, Helmut Dedi, heißt er das.
Wenn wir Klimaanpassung ernst meinen, dann heißt das, dass wir Teile unserer Städte komplett umbauen müssen. Mehr Grün, mehr Schatten, mehr Entsiegeln, weniger Beton. Das ist eine Riesenaufgabe und das ist eigentlich auch eine Aufgabe der ganzen Gesellschaft.
Was ich mich noch frage, so richtig beschließen kann die Bundesregierung das vor den Neuwahlen doch eh nicht mehr, oder? Also die hat ja auch keine Mehrheit mehr im Bundestag.
Ja doch, das kann sie, weil die Strategie zum Klimaanpassungsgesetz gehört. Das hat ja Steffi Lemke vorhin schon kurz erwähnt. Also dieses Anpassungsgesetz sieht vor, dass alle 4 Jahre so eine Strategie aufgesetzt wird. Und da muss auch der Bundestag nicht drüber gucken. Hm. Aber momentan ist es auch eher so eine Wunschliste als eine wirklich konkrete To-Do-Liste, wo man jetzt dran gehen kann und sagen kann, ich hacke das, das und das ab.
Was geht?
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt.
Du kannst gerne ein Gedicht vortragen. Ja. Kannst du den ganzen Text?
Ne, ja, aber ich erspar's dir.
Okay.
Puh. Ich will eigentlich nämlich auf was anderes hinaus. Und zwar Kerzen. Liebe ich ja sehr. Ne? Und besonders in dieser dunklen Jahreszeit mache ich mir wirklich jeden Tag Kerzen an. Was mich aber sehr stört, ist, dass am Ende immer so viel Kerzenstummel übrig ist.
Ja, das ist manchmal echt die halbe Kerze.
Ja, genau. Und ich weiß, Kerzen an sich, was die Herstellung angeht, die haben eh nicht so eine gute Umweltbilanz. Und das heißt, wenn ich schon Kerzen kaufe und nutze, dann will ich sie quasi restlos verbrauchen.
Ich hatte erst vorgestern noch so einen Riesenrest in der Hand und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was du rausgefunden hast, was man mit diesen Wachsresten noch so tun kann. Also es ist quasi so ein bisschen die Adventsausgabe von unserer Rubrik Was geht mit so Ideen für ein nachhaltigeres Leben für den Advent.
Ja, eine wichtige Frage ist, bist du eine Bastelmaus?
Eine Bastelmaus.
Hm? Magst du so DIY-Projekte?
Im Prinzip ja, aber meistens mache ich es dann doch nicht.
Okay, also für alle, die so wie du mit Do-It-Yourself nicht so viel anfangen können.
Das ist jetzt auch hart formuliert.
Ja,
okay.
Oder
ja.
Vielleicht gerade keine Zeit dafür haben.
Mhm.
Es gibt Sammelstellen. Man kann seine Wachsreste abgeben, also auch spenden. Es gibt zum einen Firmen, die machen daraus Recyclingkerzen. Und es gibt Vereine, die schicken das Wachs tonnenweise in die Ukraine. Da machen Leute dann Dosenlichter daraus. Wegen der russischen Angriffe fällt in der Ukraine ja oft der Strom aus. Und diese Dosenkerzen, die spenden zum einen Licht, aber wirklich auch etwas Wärme. Da werden sogar Suppen mit erhitzt.
Das heißt, ich muss nicht basteln und kann damit auch noch was Gutes tun. Mhm. Wo gibt's diese Sammelstellen?
Das ist nicht zentral geregelt. Also oft sind diese Sammelstellen in Kirchen. Auch Unverpacktläden machen mit und einige Supermärkte. Für die eigene Gegend, da muss man einfach nochmal im Netz gucken, einfach Wachsrecycling eingeben oder Kerzensammelstellen, da findet man schon was.
Okay, der Vorteil ist dann auch, man versaut sich keinen Topf beim Versuch, irgendwie selber Kerzen zu gießen. Aber ich frage jetzt trotzdem mal für alle, die das doch gerne selber ausprobieren wollen, gibt es da was zu beachten?
Ja, was man beachten muss, ist, dass man das Wachs im Wasserbad erhitzt. Und dann kann man aus einem Baumwollfaden einen Docht machen. Und dann gießt man das flüssige Wachs um den Docht herum in ein Gefäß rein, zum Beispiel in ein Glas. Und man kann auch noch ätherische Öle dazu tun. Dann hat man sogar eine Duftkerze. Vielleicht sogar ein Geschenk.
Ja, das klingt doch eigentlich gar nicht so kompliziert. Hast du das schon mal gemacht?
Ehrlich gesagt, nein. Aber ich habe schon gesammelt. Also ich hätte Material. Ich stopfe die Kerzenstummel halt immer in so eine Tüte rein und denke, irgendwann kümmere ich mich mal darum. Aber ich habe mal
so eine.
Ja, ich glaube, viele machen das so. Ich habe mal eine selbstgemachte Kerze geschenkt bekommen. Die hat nicht so gut gebrannt. Ich weiß nicht genau, warum.
Okay, also kann funktionieren. Muss man vielleicht ausprobieren. Gibt es noch andere Möglichkeiten, Wachs irgendwie wieder zu benutzen?
Ja, also Silvester kannst du Wachsgießen machen. Früher hat man ja Bleigießen gemacht, ne? Ist inzwischen verboten, weil das schädlich ist für Umwelt und Gesundheit. Und stattdessen schmilzt man eben Wachs auf dem Löffel.
Und dann schmeiße ich das Wachs ins Wasser und dann gucke ich mir die Form an und sage, ha, ein Huhn oder so.
Ja, du wirst nächstes Jahr viele Eier essen. Nee, also im Ernst, es gibt wirklich gute Ideen für DIY-Projekte mit Wachsresten. Also man kann auch Grillanzünder machen oder Kaminanzünder. Man kann auch seine Schuhe imprägnieren. Ich stelle da mal einen Link mit Anleitungen für solche Ideen in die Shownotes.
Wir freuen uns ja immer total, wenn ihr uns was schickt. Also Natursounds zum Beispiel oder Anregungen für Themen oder Tipps. Und vor 2 Wochen, da hatten wir euch gefragt nach nachhaltigen Geschenkideen und ob ihr es eigentlich okay findet, auch gebrauchte Dinge zu verschenken.
Und wir haben da sehr interessante Nachrichten von euch bekommen. Anna hat zum Beispiel geschrieben, dass sie jedes Jahr gebrauchte Bücher oder auch gebrauchte Kleidung verschenkt. Und die Geschenke, die verpackt sie dann auch noch in Tücher oder selbstgenähte Beutel oder in Kalenderblätter aus den letzten Jahren. Also wirklich sehr nachhaltig.
Finde ich super. Mein Vater packt immer in Zeitungspapier ein. Also da gibt es ja auch oft so schöne farbige Doppelseiten. Da kann man auch so eine geheime Botschaft mitschicken. Ja, und Rebecca hat uns geschrieben, dass sie sich über Gebrauchtes besonders freut. Sogar mehr als über neu gekaufte Sachen. Und statt Bücher zu verschenken, kauft sie Leuten eher eine Büchereimitgliedschaft, wenn die noch keine haben. Und Kindern schenkt sie auch häufiger Ausflüge in die Bücherei.
Ja, Anna, Rebecca und all den anderen, die sich bei uns gemeldet haben, vielen Dank. Wir freuen uns immer sehr über die Rückmeldungen. Sophie, wir sind jetzt am Ende des Podcasts. Ja. Was nimmst du mit?
Ich glaube, ich nehme mit so diese kleine positive Nachricht, dass selbst wenn in der Arktis jetzt ein Großteil des Eises wegschmelzen sollte, dass es schon auch reversibel ist. Also wenn wir irgendwann wieder sozusagen in gemäßigtere Gefilde kommen, was die CO2-Konzentration angeht, dass das Eis sich dann auch wieder bildet, wenn es wieder kälter wird. Das finde ich zumindest schön. Und du?
Ja, ich wusste vorher nicht, dass Kerzenreste auch in die Ukraine gehen. Und das gibt mir jetzt nochmal einen neuen Impuls, meine Wachstüte endlich mitzunehmen. Vielleicht sogar jetzt noch vor Weihnachten und zu einer Sammelstelle zu bringen.
Deine Minute Natur.
So, und jetzt zieht euch warm an.
Wir lauschen dem Wind, wie er über die Arktis hinwegfegt.
Schön. Minus 70 Grad. Wir sagen Tschüss.
Aglaya
und Sophie.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.